Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Spielen, trösten, babysitten, für viele Familien spielen Großeltern eine zentrale Rolle im Leben ihrer Enkelkinder. Als Betreuungspersonen, als Ansprechpartner und als emotionale Stütze. Tatsache ist, so viele Großeltern wie heute gab es noch nie. Das hat unter anderem mit der steigenden Lebenserwartung zu tun und auch mit dem Anstieg an Patchwork-Familienkonstellationen. Und grundsätzlich teilen Generationen heute mehr gemeinsame Lebenszeit als früher. Aber die Rolle der Großeltern hat sich auch gewandelt. Einige haben für ihren Ruhestand anderes im Sinn. Sie wollen reisen, weiter die Welt erkunden oder sie haben Hobbys oder Ehrenämter, die ihnen auch wichtig sind. Deshalb bloß keine festen Verpflichtungen nach einem bis dahin schon durchgetakteten Leben. Zwischen Babysitten und Selbstverwirklichung, was sind Großeltern bereit zu leisten? Das ist das Thema unserer Lebenszeit heute. Wir wollen besprechen, wie präsent sind Großeltern heutzutage in Familien? Wo gibt es Konflikte? Und in welchen Situationen sind Omas und Opas besonders wichtig? Wir sind sehr gespannt auf den Austausch mit Ihnen, meine Damen und Herren. Als Großmutter oder Großvater, wie sieht Ihre Rolle aus? Wie eng nehmen Sie teil am Leben Ihrer Enkelinnen und Enkel? Wie viel können und möchten Sie Ihre Kinder im Alltag entlasten? Und wo ziehen Sie auch die Grenze? Oder umgekehrt, aus Elternsicht, wie viel Unterstützung bekommen Sie mit Ihren Kindern von Ihren Eltern und Schwiegereltern und ist das in Ordnung? Oder wie viel Intensität würden Sie sich wünschen? Wo sind die Eltern da? Wo fehlen sie? Wo sind sie vielleicht auch manchmal zu viel? Und als dritte Perspektive, vielleicht möchten Sie uns auch aus Enkelsicht von Ihren Großeltern erzählen, welches Verhältnis hatten oder haben Sie zu Ihrer Oma, Ihrem Opa und welche Bedeutung haben Sie in Ihrem Leben? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole es nochmal, 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Wie immer, wenn Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Und wenn Sie uns live in der Deutschlandfunk-App hören, können Sie uns auch direkt aus der App heraus kontaktieren. Und am Telefon bin ich jetzt direkt verbunden mit Lothar Scharkus. Guten Morgen, Herr Scharkus.
Moin aus Hamburg.
Sie sind Opa. Wie alt sind Ihre Enkel?
Meine beiden Enkelmädchen sind 6 und 4 Jahre alt. Die Große ist vor 2 Tagen eingeschult worden.
Ah, ein großer Moment im Leben eines Kindes. Da waren Sie natürlich dabei.
Ein großer Moment, ein tragischer Moment für Großeltern teilweise, weil die Verfügung praktisch über die freie Zeit, die die Kinder haben, die ist natürlich jetzt vorbei. Die Schule bestimmt jetzt den Rhythmus. Und einfach mal das Kind 3 Tage zu sich holen oder so, das ist natürlich nicht mehr möglich jetzt, sondern da sind wir auf die Ferien zurückgeworfen. Das ist ein bisschen schade.
Das heißt, ich höre schon, Sie sind ein sehr aktiver Opa. Wie sehen Sie Ihre Rolle als Großvater?
Ich bin ein begeisterter Großvater. Ich habe, abgesehen davon, dass die beiden Enkelmädchen ganz, ganz toll sind, auch unheimlich große Lust halt eben, mich mit ihnen zu beschäftigen. Und meine Frau und ich bieten den Kindern also auch viel Zeit an, auch viel Möglichkeiten, Zeit mit uns zu verbringen und zu besuchen. Das war von klein auf an so, auch schon als Babys waren die bei uns. Und wir versuchen natürlich auch den Familienbetrieb meiner Tochter zu unterstützen. Also die Berufstätigkeit, sie ist Lehrerin. Und ihr Mann ist in der Wirtschaft und das ist natürlich immer etwas schwierig, halt eben alles abdecken zu können selber, trotz Kita und solcher Geschichten. Und da füllen wir natürlich ein paar Lücken, ohne dass wir gerne Reparaturbetrieb des staatlichen Betreuungssystems sein wollen. Also da, wo Lücken sind, gibt es schon eine staatliche Verantwortung auch dafür, die zu schließen. Aber wir springen da gerne ein. Das ist also für uns auch wichtig.
Das heißt, Sie sind nicht nur der Verwöhn-Opa, sondern Sie gestalten wirklich Alltag mit Ihren Enkeln. Wie oft sehen Sie sie? Was machen Sie mit ihnen?
Wir sehen uns also eigentlich wöchentlich und ich liebe es mit der Großen, die kocht unheimlich gerne, weil das aber auch mein Ding ist. Wir haben ein Waldgrundstück, wo die Kinder wirklich, anders als zu Hause, völlig ungezwungen den ganzen Tag draußen sich bewegen können und Dinge mit denen bauen. Beide Kinder sind sehr, sehr, sehr interessiert halt eben an Geschichten. Das ist eine meiner Aufgaben, die ich auch sehe als Großvater oder Großeltern überhaupt. Wir sind Geschichtenerzähler. Wir sind die, die erzählen halt eben, das hat deine Mama gemacht, als sie so alt war wie du. Mhm. Aber auch, das hast du selber gemacht, als du auf die Welt kamst. Oder so ging es mir früher oder mit meinem Verhältnis zu meinen Eltern, den Kindern zu erzählen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Das ist etwas, was Großeltern im Prinzip vermitteln müssen und vermitteln sollten. damit die Kinder mitbekommen, in welche Familie sie geboren sind, in welche Welt sie geboren sind.
Das heißt quasi das familiäre Gedächtnis sind sie.
Das familiäre Gedächtnis, genau. Und das ist ganz, ganz wichtig halt eben, dass es erhalten bleibt. Ich selber bin ohne Großeltern aufgewachsen. Meine Frau dafür mit 3 Großmüttern, also weil da noch 2 Großtanten waren. Und ich merke halt den Unterschied. Also da gibt es familiäre Geschichten halt eben, da gibt es eine unheimliche Tradition, die Generationen halt eben besprochen zu haben und erzählt zu bekommen. Das ist schon ein großer Unterschied, wenn es da innerhalb der Familie die Möglichkeit gibt, dass es halt eben immer Erzählerinnen und Erzähler gibt.
Herr Schakos, bleiben Sie bitte gerne in der Leitung. Ich würde an dieser Stelle gerne Dr. Mareike Bünning mit ins Gespräch nehmen. Sie ist Soziologin und beschäftigt sich als kommissarische stellvertretende Leiterin des DZA, des Deutschen Zentrum für Altersfragen, seit langem mit Familien- und Generationenbeziehungen. Guten Morgen, Frau Bünning.
Guten Morgen.
Was sagt Ihre Forschung, Frau Bünning? Ist solch ein Großelternengagement, wie wir das hier von Herrn Schakos hören, eher die Ausnahme oder gar nicht so selten?
Ich würde sagen, es ist gar nicht so selten und gleichzeitig auch nicht die Selbstverständlichkeit. Insgesamt ist es so, dass rund ein Drittel der Großeltern regelmäßig in die Enkelbetreuung involviert ist, für durchschnittlich 10 Stunden die Woche. Das heißt aber natürlich auch umgekehrt, 2 Drittel der Großeltern sind nicht so aktiv dabei.
Was sind die Gründe für die, die nicht so aktiv dabei sind?
Genau, das gibt eine ganze Reihe an Gründen. Zum einen ist es so, dass gesundheitliche Gründe dem manchmal entgegensprechen können. Dann ist es die Wohnentfernung. Wenn die Großeltern eben nicht in der Nähe wohnen, dann verbringen sie vielleicht, wie Herr Schakos das ja auch gerade geschildert hat, in den Ferienzeiten mit den Kindern. Aber im Alltag lässt sich das nicht so einfach gestalten. Genau. Und dann geht es auch teilweise aufgrund von der Erwerbstätigkeit nicht oder nicht so gut. Und wie Sie es auch eingeleitet haben, manche Großeltern sind auch froh, ab einem gewissen Alter eben keine regelmäßigen Verpflichtungen mehr haben und ihr eigenes Leben zu gestalten und springen dann vielleicht auch ab und an mal ein, aber wollen sich da nicht regelmäßig verpflichten.
Herr Schakos, wie war das bei Ihnen, als die Enkel kamen? War das kein Gedanke, jetzt habe ich endlich unverplante Zeit und keine Verpflichtungen mehr und möchte nicht, Sie sagen ja regelmäßig, wenn die Kita ausfällt oder so, einspringen?
Ja. Also erstmal ist es nicht der Kita-Ausfall, der uns praktisch zu den Kindern zieht, sondern auch einfach, dass wir Lust dazu haben, mit den Kindern was zu unternehmen. Die sind toll, das bringt auch wirklich Spaß. Das ist eine ganz, ganz wichtige Motivation. Also nicht immer nur in der Not da zu sein. Das heißt, wir haben von Anfang an die Kinder auch wirklich über Nacht zu uns genommen, wenn es keine Not gab, wenn es nicht absolut nötig war. Und am Anfang war es halt eben so, ich bin damit aufgewachsen. Meine sehr kluge Frau hat mir damals, beziehungsweise meinen Eltern und ihren Eltern, als unsere Tochter geboren wurde, wir sehr jung waren, hat die unseren Eltern gesagt, hört zu, ihr habt Kinder in die Welt gesetzt, da besteht immer die Gefahr, dass die auch Kinder in die Welt setzen, damit seid ihr Großeltern. Das Risiko seid ihr eingegangen und dafür müsst ihr jetzt im Prinzip auch was leisten. Also hat das wirklich ein bisschen eingefordert. Hat mich sehr überrascht, hätte ich mich nicht getraut wahrscheinlich. Aber es hat funktioniert, weil dieses Einbeziehen der Großeltern von den Eltern ganz wichtig ist. Und das hat immer etwas mit dem Verhältnis der Kinder zu ihren eigenen Eltern zu tun, wenn sie selber Eltern werden, halt eben, ob das funktioniert, ob man es den Eltern zutraut oder ob man es den Eltern auch zumuten möchte. Also ich würde immer dafür plädieren, einfach Bescheid sagen und einfach fragen. Manchmal warten Großeltern einfach nur darauf, dass sie auch mal gefragt werden. Von sich aus anbieten ist vielleicht manchmal etwas schwierig. Für uns war das gar keine Frage. Also die Kinder waren da und es war völlig klar, dass wir einbezogen werden und dass es ein großer Spaß ist, halt eben auch diese Kinder aufwachsen zu sehen.
Was an der Beziehung mit den Kindern ist anders zwischen Eltern sein und Großeltern sein? Sie haben ja jetzt beide Rollen erlebt.
Oh, ich habe viel Spaß und wenig Verantwortung. Das ist sehr schön. Also ich kann im Prinzip mit den Enkelkindern Dinge tun, denen Dinge erlauben, die ich meinen Kindern nie erlaubt hätte. Und es gibt Süßigkeiten, ist das Schlichteste dabei, aber die haben mehr Freiheit, als meine eigenen Kinder hatten, weil die eigenen Kinder auch in einem System, Familiensystem sind, wo sie halt eben auch, wo es auch passen muss, wo es auch berufsmäßig passen muss. Und die Enkelkinder haben natürlich sehr viel mehr Freiheiten jetzt. Und ich kriege von meiner Tochter tatsächlich auch zu hören, das hätte ich damals nie gedurft. Ja, so ist das Leben. Damit muss man leben im Prinzip, wenn man halt eben dann Großeltern an die Kinder ranlässt. Das ist aber auch für die Enkelkinder eine ganz wichtige Erfahrung. Das heißt, es gibt immer nur einen Sheriff in der Stadt und es gibt immer nur die Regeln im Prinzip in dem Haushalt, in dem ich mich gerade bewege. Und Kinder lernen durch diese Konstellation, dass es verschiedene Orte gibt, an denen verschiedene Regeln herrschen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder auch wissen, die Welt ist nicht absolut gleichförmig, sondern die ist bunt und das Leben ist sehr bunt und das ist halt eben an verschiedenen Orten sehr unterschiedlich. Hat auch mit Kita und Schule, all diesen Zwängen später zu tun. Die Kinder wissen, es gibt bestimmte Regeln an bestimmten Orten.
Wir werden ja gleich auch noch darüber reden, wie das ist, wenn das mit den Absprachen nicht so gut funktioniert zwischen Eltern und Großeltern und wo da auch die Reibungspunkte sind. Aber vielleicht an der Stelle noch mal kurz, wenn die Beziehung gut ist, scheint das ja eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten zu sein. Was gibt Ihnen das zurück, dass Sie sich als Opa so sehr engagieren?
Also die Liebe der Enkelkinder ist einfach zu sehen in jedem, in allem, was in unserer Beziehung funktioniert. Ich sehe, dass sie glücklich aufwachsen. Ich kann viele Fehler, die ich vielleicht bei meinen eigenen Kindern gemacht habe, vermeiden, beziehungsweise halt eben gar nicht, also gerade gar nicht in die Gefahr, halt Fehler zu begehen, die ich vielleicht früher gemacht habe. Und ich merke einfach, ich bin in einer Verantwortung halt eben auch für diese Generation, die mich einfach auch dazu zwingt, Dinge zu tun, die ich früher nie getan hatte. Meine Frau ist seit 2 Jahren bei den Omas gegen Rechts in Hamburg wegen der Enkelkinder. Das ist die Idee wirklich, wir wollen eine Welt den Enkeln hinterlassen, die gut ist und halt eben wo die Menschen gut miteinander umgehen. Und das heißt gesellschaftliches Engagement für Enkelkinder. Ich habe einen Posaunenchor der Omas gegen Rechts in Hamburg gegründet, als Unterstützer der Omas gegen Rechts, ohne mich als Oma zu fühlen. Und habe einfach gemerkt, es gibt Dinge, die ich für diese Generation tun möchte, die ich dieser Generation hinterlassen möchte. Und das ist auch so, dass Eltern da nicht immer die Zeit für haben. Also das sehe ich definitiv. Da sind Großeltern dran.
Das heißt, Ihr Blick auf die Welt hat sich auch so ein bisschen verändert, dadurch, dass Sie definitiv wissen, Ihre Enkel werden in diese Welt dann auch leben.
Mhm. Definitiv. Also ich finde, meine Kinder sind beide mit 31 und 39 für sich selbst verantwortlich und die müssen ihre gesellschaftliche Verantwortung auch tragen. Aber auf die Enkelgeneration kann ich auch schauen. Und das ist also ganz, ganz wichtig. Für mich selber ist das nicht mehr alles so bedeutend. Aber wenn man Kinder hat, die 4 und 6 Jahre alt sind, finde ich durchaus, dass es schon wichtig ist zu gucken, wie wird die Welt sein, in der diese Kinder aufwachsen und leben.
Frau Möhning, was sagen die Studien? Was sind die Auswirkungen einer aktiven Beziehung zu den Enkeln für die Großeltern?
Ja, das entspricht ganz gut dem, was Herr Scharkus auch schon beschrieben hat. Was wir sehen ist, dass es für Großeltern positiv ist, diese Beziehung zu den Enkelkindern aufzubauen. Dadurch, dass man mit den Enkeln in Kontakt ist, wird ja auch gleichzeitig der Kontakt in der Familie insgesamt gestärkt, da man dann ja auch mit den Kindern immer wieder zusammentrifft, Absprachen trifft und so weiter. Und hier zeigt sich zum Beispiel, dass Großeltern, die ihre Enkelkinder betreuen, dann auch weniger einsam fühlen als diejenigen, die das nicht tun. Und auch, dass sie langfristig auf mehr Unterstützung aus der Familie hoffen dürfen, wenn sie später aus gesundheitlichen Gründen selbst stärker darauf angewiesen sind. Gleichzeitig, das hat Herr Scharkus ja auch gerade schon so ein bisschen beschrieben, Großeltern haben ein paar mehr Freiheiten in der Gestaltung der Beziehung zu den Enkelkindern, als das zwischen Eltern und Kindern der Fall ist. Was wir hier sehen, ist, dass insgesamt Konflikte, also Wut und Ärger zwischen Großeltern und den Enkelkindern kaum vorkommen. Die sind dann eher im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, aber genau die Beziehung zwischen Großeltern und Enkelkindern ist recht frei von Konflikten, wobei man sich natürlich auch denken kann, falls es zu sehr hakt in der Beziehung, dass die Großeltern sich dann vielleicht auch aus der Kinderbetreuung zurückziehen.
Schauen wir mal auf die Auswirkungen bei den Kindern und den Familien, den Eltern. Und an dieser Stelle begrüße ich in der Sendung Bernd Albrecht Hiltscher, Familienpsychologe und Leiter der Erziehungsberatungsstelle Lüneburg. Guten Morgen, Herr Albrecht Hiltscher.
Guten Morgen, Frau Wiesler. Grüß Sie.
Sie beraten ja im Landkreis Lüneburg Kinder, Jugendliche, Eltern und ganze Familien. Was sind Ihre Erfahrungen? Was haben Großeltern zu geben? Wie profitieren die Enkelkinder von der Beziehung?
Also zunächst mal muss ich sagen, dass es eine Freude war, Herrn Scharkus zuzuhören, ja, weil er irgendwie ganz viele Dinge auch schon erzählt hat, die wirklich wichtig für Kinder sind und wo wir auch heute sagen, das ist so eine bindungsorientierte Großelternschaft, ja, die eine sehr enge Beziehung zu den Enkelkindern führen möchte, die darüber auch eine wichtige Ergänzung zur Eltern-Kind-Beziehung sind und damit auch einen tief prägenden Einfluss auf die Persönlichkeit des Kindes haben können, eine wichtige Vorbildfunktion auch haben können. Kinder schauen sich Sachen ab, wiederholen Dinge, versuchen Dinge sich anzueignen und das, was Menschen machen, die mir wichtig sind, kann mir also auch selber helfen. So, das ist ein Punkt. Auch was er betont hat, dieses familiäre Gemeinschaftsgefühl über die Großeltern auch vermittelt zu bekommen, also eingebunden zu sein in etwas Größeres als die Kernfamilie, Zuneigung zu erfahren, Schutz und auch Werte vermittelt zu bekommen, dann eben so eine Brücke zwischen den Generationen zu sein. In der Tat, Enkelkinder können mit ihren Großeltern üben, ein Verständnis davon zu bekommen, was es bedeutet, mit Menschen unterschiedlichen Alters umzugehen, was auf alle Fälle helfen kann für ihr weiteres Leben. Und wenn es eine tiefe und enge Vertrauensbeziehung gibt, also tatsächlich so eine enge Bindung auch entsteht, dann ist sich ein Kind auch sicher, es kann anderen vertrauen, es kann auch sich selber vertrauen. Das festigt auch da an dem Punkt Persönlichkeit und kann einem Kind auch dabei behilflich sein, gut mit Ängsten und Unsicherheiten umzugehen. Insofern profitiert ein Enkelkind von dieser Beziehung natürlich sehr stark.
Wir schauen uns gleich nochmal an, was die Auswirkung auf die Elterngeneration ist. Aber wir haben einen Hörer in der Leitung, einen nächsten, Herrn Hoffmann aus Hessen. Guten Morgen, Herr Hoffmann.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist Ihre Erfahrung mit Ihren Großeltern oder mit Ihren Enkeln, je nachdem, welche Sicht Sie beleuchten möchten?
Ja, es ist so, dass meine Kinder das Glück haben, noch Großeltern zu haben. Ich sage das deshalb, weil ich hatte keine. Meine Großeltern mütterlicher und väterlicherseits sind gestorben. Da war ich noch sehr jung. Es ist so, dass meine Kinder, der Älteste ist 28, der Jüngste ist 16, zum Glück noch ihre Großmutter haben. Und jetzt, wenn ich das so sagen darf, zum Glück auch noch eine recht junge Großmutter, die vital und noch im Leben steht und eben meine Kinder, wie soll ich das sagen, quasi führen kann, ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich würde vielleicht eher sagen, sie hat, das hatte ich vorhin schon gesagt im Vorgespräch, die haben, also meine Großeltern, meine Kinder haben eine gesunde Autorität, die sie nicht hervorspielen oder die sie nicht zeigen müssen, die haben sie einfach. Es ist so, meine Kinder haben ein Grundvertrauen zu ihren Großeltern. Das ist etwas, was ich total bewundere und auch was eben gesagt wurde, schon, sie lernen unglaublich viel von ihnen.
Was zum Beispiel?
Durch die Art und Weise, wie sie mit ihnen umgehen, eine gewisse Selbstverständlichkeit will ich das nennen, eine Selbstverständlichkeit, sich im Leben bewegen zu können. Ich weiß nicht, wie ich das besser ausdrücken soll. Es ist so, also es ist, ja, die eine Seite ist Mathe, weil mein Schwiegervater ist Ingenieur, der hat meinen Kindern Mathe beigebracht, was ich nicht hingekriegt habe. Und nicht nur das, sondern auch die Art, wie man sich im Leben bewegen kann, wie man ist. Eine gewisse Ruhe und auch, ja, wenn ich das noch sagen darf, meine Schwiegermutter läuft sehr viel. Sie geht die Wege. Sie wohnt nicht in Deutschland, sie wohnt in einem anderen Land. Sie läuft ganz viel. Sie hat auch gar keinen Führerschein. Und wenn ich sagen würde, komm, Jungs, wir gehen jetzt mal da und dahin, dann würde ich vielleicht ein schräges Grinsen erfahren. Aber da ist es klar, dass mit der Großmutter diese 6 Kilometer gelaufen werden. So eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht daran könnte man das festmachen, ja.
Vielleicht noch ganz kurz, was bedeutet das für Sie als Eltern, dass Sie diese Großelterngeneration mit im Familienkonstrukt haben?
Ja, das ist einfach Erleichterung ist nicht das richtige Wort. Es ist eine Erfüllung. Es ist einfach, es spiegelt sozusagen, was meine Kinder empfinden, empfinde ich auch sozusagen. Ja, es ist wie ein, auch für mich ein Nachhausekommen und ein Eingebettetsein in einen Familienzusammenhang. Es ist quasi, wenn ich das so sagen kann, fast so, als ob ich auch manchmal der Enkel wäre.
Das heißt, es ist eine Bereicherung für das Ganze, für die ganze Familie, dass Sie da sind. Herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben, Herr Hoffmann. Ich würde gerne noch eine Hörerzuschrift, eine Mail vorlesen von Gudrun Gundersen. Die schreibt, ein aus meiner Sicht wichtiger Punkt bezüglich des Verhältnisses von Enkel und Großeltern ist, aber ich erlebe an meinen älteren Kindern, dass das Gespräch mit mir über spirituelle Themen sehr wichtig wird, da die Eltern selbst dazu meist nicht kommen oder nicht gehört werden wollen. Die spirituelle Weiterentwicklung des Erwachsenen, der werdenden Großeltern ist sehr wichtig und kann richtungsgebend für die Enkel sein. Wir machen gleich an dieser Stelle weiter zwischen Babysitten und Selbstverwirklichung. Was sind Großeltern bereit zu leisten? Darüber werden wir auch nach den Nachrichten weiter reden. Und wenn Sie uns auch erzählen möchten von Ihrer Großelternrolle oder von der Bedeutung Ihrer eigenen Großeltern für Sie oder vom Umgang Ihrer Eltern mit Ihren Kindern, dann erzählen Sie uns gern unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole es nochmal. 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de, am besten direkt mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Oder Sie kontaktieren uns direkt über die DLF-App. Und wenn Sie in der Sendung anonym bleiben möchten, geht das natürlich auch. Wir freuen uns sehr auf Ihren Anruf. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler und dem Thema zwischen Babysitten und Selbstverwirklichung. Was sind Großeltern bereit zu leisten? Die einen sind auch in der Rente noch so ausgelastet, dass es maximal zum kurzen Besuch bei Enkeln und Kindern reicht. Andere sind wichtige Unterstützerinnen und Unterstützer, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Beispiel geht. Wie sieht sie heute aus, die Rolle von Oma und Opa? Darüber möchte ich weiter sprechen mit der Soziologin und Altersforscherin Dr. Mareike Bünning, mit dem Familienpsychologen und Erziehungsberater Bernd Albrecht Hiltscher und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Welche Rolle spielen Großeltern in Ihrer Familie? Wenn Sie an Ihre eigenen Omas und Opas denken, was kommt Ihnen in den Sinn? Was macht diese Beziehung aus und was verbinden Sie damit? Welche Erlebnisse, welche Rituale, welche Gerichte auch? Und als Großeltern, wie empfinden Sie sich selbst als Oma oder Opa und worauf kommt es an für ein gutes Verhältnis zwischen allen drei Generationen? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder kontaktieren Sie uns direkt aus der Deutschlandfunk-App. Und aus dem ersten Teil ist auch noch in der Runde der sehr engagierte Opa Lothar Scharkus. Herr Scharkus, ich wollte Sie unbedingt noch fragen, aus Ihrer Erfahrung als Opa und auch aus Ihrem Umfeld der anderen Großeltern in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, was sind die größten Fehler, die man als Großeltern machen kann?
Das Schwierigste ist, sich nicht zu interessieren. Das heißt im Prinzip, den Kontakt nicht zu suchen. Und es ist immer schwierig, wenn das Verhältnis zu den eigenen Kindern nicht so prickelnd war, nicht so gut war. Aber da muss man über den eigenen Schatten springen, da muss man wirklich versuchen, diesen Kontakt zu nehmen. Das ist so, dass Enkelkinder auch immer ein guter Gesprächsanlass sind innerhalb der Familie. Das ist auch gut für einen Neuanfang. Die Kinder werden dadurch nicht instrumentalisiert, sondern die Kinder bringen etwas Neues rein in die Familie, über das es sich lohnt, sich zu unterhalten und ins Gespräch zu kommen und auch sich darüber zu freuen gemeinsam. Und diese Freude nicht auszudrücken, ist ein großer Fehler.
Und was sind so Punkte, wo es gehakt hat bei Ihnen, wo Sie vielleicht anderer Meinung waren als Ihre Kinder, wo Sie gerne anders, Sie sind ja sehr aktiv im Leben auch drin, Sie sind ja nicht nur der Wochenendopa, sondern Sie sind ja täglich im Leben mit drin. Juckt es Ihnen da manchmal nicht in den Fingern zu sagen, ich mach das doch mal anders?
Also meine Frau und ich sind gemeinsam als Großeltern sehr tapfer bei solchen Dingen. Wir können das, ja, es ist so, wir verarbeiten das gemeinsam, wenn wir Dinge sehen, die also auch die unsere Kinder als Eltern halt eben tun, wo wir denken, das kann doch nicht wahr sein. Und wen haben wir da großgezogen? Das war doch bei uns ganz anders. Die Kinder leben in einer anderen Zeit als Eltern jetzt, als früher als Kinder. Und wir können da nicht immer eingreifen. Und das Beste ist einfach mal Klappe halten. es nutzt nichts im Prinzip, ihnen die Welt aus unserer Sicht zu erklären oder zu sagen, früher war das aber anders. Wir müssen schon akzeptieren, dass Eltern selber Teil eines gesellschaftlichen Systems sind, dass sie funktionieren müssen, dass sie sich selber organisieren müssen und wenn dann Dinge halt eben passieren, wo man sagt, nee, das würde ich nicht machen. Ich kann immer ausgleichend sein. Dann dürfen die Kinder, die Enkelkinder in Absprache mit meiner Tochter bei uns Dinge, die sie halt eben zu Hause nicht dürfen. Sie bewegen sich völlig anders bei uns, als sie das zu Hause tun. Ich glaube, wenn man das offen kommuniziert, also heimlich ist ganz, ganz schlecht, aber wenn man offen kommuniziert halt eben, ja, bei uns dürfen die Kinder das und das, dann akzeptieren die Eltern der Kinder das auch und wissen auch, dass es einen Wert hat für die Enkel, dass es bestimmte halt Dinge gibt, die sie woanders dürfen. Und ganz wichtig ist halt eben, das nicht gegeneinander auszuspielen. Also zu sagen halt eben, ich würde das, bei mir dürfte das, ja, ich weiß, Mami will das nicht. Das ist nicht fair, das ist nicht gut und das trägt auch zu keinem guten Verhältnis bei. Also immer wirklich ganz offen damit umgehen, beziehungsweise halt eben dann Klappe halten, wenn man merkt, das würde ich aber anders machen. Das ist nicht unsere Aufgabe.
Herr Albrecht Hilter, was erleben Sie in der Beratungsstelle? Was sind die Punkte, an denen es knirscht mit den Großeltern?
Na, ich würde erstmal sagen, ganz allgemein brauchen Familien ein gutes Verhältnis zu Meinungsverschiedenheiten und Konflikten. Ja, das ist ganz normal. Wenn unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse und Erwartungen im Raum sind, dann kann es auch mal Reibung geben. Und das kann dann versucht werden, gut zu klären. Und dann ist es eben Kommunikation, Kooperation und Anerkennung. Ja, ich würde auch noch mal einmal ergänzen zu dem, was Herr Schakos gesagt hat. Ich würde mit Großeltern, denen es schwerfällt, in diese Rolle hineinzuwachsen, etwas milder umgehen. Ja, es gibt für mich durchaus gute Gründe, weswegen es schwerfallen kann. Ja, das kann auch daran liegen, wie ältere Menschen gerade ihre individuelle Situation auch erleben, wie zufrieden und glücklich sie auch sind, ob sie Ängste haben. Ja, das kann durchaus Einfluss darauf nehmen, wie einfach oder wie leicht es ihnen fällt, in diese Großelternrolle reinzukommen. Ja. Konflikte entstehen immer da, wenn Erwartungen aufeinanderfallen. In der Regel ist das so, dass es häufiger so ist, dass sich Eltern mehr Großelternpräsenz wünschen und auch mehr Engagement und dann aber eben auf Eltern treffen, die sagen, dass sie sich das in dieser Form nicht vorstellen können oder auch nicht möchten. Oder auf der anderen Seite, dass Großeltern den Wunsch nach einer Involviertheit haben und nach Kontakt haben, die für manche Eltern einfach auch erdrückend oder auch belastend sein kann. Ja, es hängt auch sehr stark von dem Verhältnis zwischen den Eltern und den Großeltern ab. Ja, das ist so das eine Feld. Und das andere ist, es hat schon etwas damit zu tun, auch mit Betreuungszeit. Umso mehr Betreuungszeit Großeltern haben, umso mehr sie auch in so einer Stützfunktion reinkommen, ja, umso mehr ist es auch notwendig, dann auch, dass sich Eltern und Großeltern auch einmal hinsetzen und über Erziehung und Werte reden, damit sie sich dann nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Wenn das alles nicht passiert, dann ist das auch ein Feld, in dem es häufiger auch dann zu Konflikten kommen kann.
Mhm. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle, Herr Schakos, dass Sie uns von Ihrem sehr positiven Beispiel als Opa erzählt haben. Danke
Ihnen. Sehr gerne.
Und gerne. Wir gehen direkt weiter zu einer Hörerin aus Freiburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was möchten Sie gerne beitragen?
Es wurde jetzt schon über die Konfliktgeschichte auch einiges gesagt, was ich nur sehr unterstützen wollte. Also ich bin selber 61 Jahre alt und wollte die Enkelperspektive noch mal ein bisschen einführen, weil ich, also dass diese Beziehungsgeschichte zwischen drei Generationen oder manchmal vielleicht noch mehr, dass die schon konfliktträchtig ist und dass man sich als Eltern sehr gut überlegen muss, wie viel man den Großeltern, auch wenn das natürlich schön ist, Betreuungszeiten und so, also dass man es nicht zu sehr aus der Hand gibt. Ich bin selber bei meiner Großmutter aufgewachsen. Das war für mich alles in Ordnung als Kind, aber ich habe, als ich selber dann ein Kind hatte, gemerkt, dass es eben, dass ich es gar nicht aus der Hand geben will und schon gar nicht meiner Mutter, weil eben dieses Verhältnis nicht so ein gutes war. Das ist jetzt schwierig zu sortieren, aber ich würde, wenn mein Sohn mal selber Kinder hat, also ich Großmutter werden würde, würde ich mich da sehr zurückhalten, glaube ich.
Das heißt, was waren Ihre Erfahrungen, die negativ waren, wenn Sie das
in der negativ Kürze erzählen? Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe das als Kind, war alles positiv, aber ich habe hinterher gemerkt, als ich erwachsen war und erst recht, als ich Mutter wurde, dass mein Verhältnis zu meiner eigenen Mutter ein sehr distanziertes ist, was ihr, glaube ich, manchmal auch wehtut, aber was jetzt nicht mehr zu ändern ist. Und das würde ich für mein Verhältnis zu meinem eigenen Kind nicht wollen.
Das ist ja oft so, ne, dass wenn Kinder kommen, dass dann das eigene Verhältnis zu den eigenen Eltern und wie man selber erzogen wurde, noch mal ganz anders reflektiert wird und dann auch an Schmerz einiges hochkommt. Würde ich gerne kurz an Herrn Albrecht Hiltscher weitergeben. Es ist ja auch ein kritischer Punkt sozusagen, ne, wenn wir Eltern werden, dass wir plötzlich merken, okay, das und das möchte ich für mein Kind und das hatte ich vielleicht nicht.
Ja.
In der Tat, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ein Kind kann immer, oder die Wirkung kann immer auch dahin gehen, dass nochmal so Konflikte zwischen Eltern und Großeltern aus der Vergangenheit nochmal reaktiviert werden. Und die kommen dann manchmal auch mit einer großen Intensität um die Ecke. Ja, das kann auch alle überraschen. Es ist wichtig, dass solche Konflikte im Prinzip nur gelöst werden können, wenn alle dazu bereit sind. Ja, so, und dass es häufig auch vielleicht auch Sinn macht, dann sich Hilfe zu suchen. Ja, Erziehungsberatungsstellen zum Beispiel haben Aufgaben oder haben auch die Aufgabe, in solchen Situationen auch zu vermitteln, ja, und auch zu begleiten. Es gibt auch Familienmediatoren und Familienmediatoren, also konfliktschlichtende Menschen, die es sich im Schwerpunkt sehr stark auch mit Familien und Familiendynamik beschäftigen. Da würde ich schon immer auch raten, sich ab einem bestimmten Punkt zu öffnen und das zu versuchen. Und wenn das tatsächlich nicht gelingt, und das wurde ja auch so gerade ein Stück weit auch angedeutet, dann kann man lernen, Streitthemen zu umgehen, damit die etwas abgedämpft werden, was aber immer auch dazu führt, dass etwas mehr Distanz hergestellt werden muss.
Ja. Eine kurze Rückfrage noch nach Freiburg. Sie haben gerade gesagt, wenn Ihre Kinder dann selber Kinder haben, würden Sie sich eher zurückhalten. Wie würden Sie oder freuen Sie sich darauf, Oma zu werden? Und was sind die Dinge, wo Sie sagen, okay, das mache ich auf gar keinen Fall?
Ja, freue ich mich, wenn für alle Beteiligten das auch in Ordnung ist. Und natürlich würde ich auch gerne ein gutes Verhältnis zu Enkelkindern haben und natürlich auch gerne hilfreich sein, wenn ich ja in der Betreuung oder so, das ist alles nicht so einfach, aber ich würde da schon warten, was auch gewünscht ist und wie soll ich sagen, also ich habe bei meinem eigenen Kind, meine Eltern haben das dann durchaus angeboten, die wollten das Kind zu sich nehmen, weil ich alleinerziehend war und selbstständig und sowas alles, aber ich habe eine räumliche Distanz gehabt und gebraucht, um damit selber zurechtzukommen. Also um mein Kind selber großzuziehen. Das wollte ich unbedingt.
Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Herzliche Grüße nach Freiburg. Und wir gehen nach Biberach direkt zu Maria Wilburger. Guten Morgen, Frau Wilburger.
Ja, guten Morgen.
Sind Sie selber Großmutter oder möchten Sie uns von Ihren Großeltern oder Eltern erzählen?
Also bei mir trifft alles zu. Ich bin selber Großmutter, jetzt seit 3 Jahren. Die Enkelin ist also 3 geworden, ist jetzt im Kindergarten. Unsere Tochter arbeitet seit 1,5 Jahren etwa und dann hatten wir einen Tag die Enkelin komplett. Und das war natürlich richtig toll, weil da baut man auch eine enge Bindung auf. Ja, und ich hätte nie gedacht, dass man sich nochmal in ein Kind so verliebt wie in die eigenen Kinder. Das finde ich so schön, ja.
Was ist der Unterschied bei Ihnen gefühlt zwischen dem Verhältnis zu den eigenen Kindern und jetzt zu der Enkelin?
Klar, das ist das, was wahrscheinlich viele sagen, man hat nicht die Verantwortung, man ist nur immer wieder zuständig, weil ich merke schon, ich bin jetzt 65, frisch in Rente, habe von daher auch mehr Zeit, dass wenn ich so viel am Boden gespielt habe, überhaupt den ganzen Tag gespielt, dann bin ich ganz schön K.O. am Abend. So, dass eben das, dass die natürlich da ist, aber auch wieder weg, ehrlich gesagt.
Wie war das Verhältnis zu Ihren Großeltern? War das anders?
Also ich bin ja Babyboomer-Generation. Meine Großmütter kamen mir sehr alt vor. Ich hatte aber beide noch und es war schön, wenn die da waren. Das weiß ich noch. Die waren einfach, ja, es war einfach schön, die um sich zu haben. Aber so, dass die jetzt groß unterstützt hätten, vielleicht meine Mutter dann im Haushalt, so, ja, denke ich.
Ich habe gelesen und sehe das auch im Umfeld, dass wenn man kleine Enkel hat, dass man als Großmutter oder Großvater auch nochmal so ein bisschen Verrücktheiten leben kann. Ne? Auf dem Karussell mitfahren, sich auf dem Boden rumrobben, so Dinge, die man ja normalerweise als älterer Mensch nicht machen würde. Erleben Sie das auch?
Ja, das eigene Kind kommt einfach wieder zum Vorschein. Man wird lauter, man singt mehr. Das Vorlesen ist schön. Ja, vor allem das Singen auch, finde ich, ist toll. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass da noch richtig viel kommt. Weil sie ist ja erst 3. Aber wir haben so eine gute Bindung, dass ich hoffe, dass ich selber noch lang fit bin und das lange, das Aufwachsen erleben kann.
Das wünschen wir Ihnen auch. Vielen Dank, Frau Bilburger.
Was ich noch sagen wollte, was ich immer wichtig fand, meine eigene Mutter hat nie in die Erziehung reingeredet. Also die hat sicher oft schlucken müssen bei uns, aber wie wir es gemacht haben, und das versuche ich immer auch zu machen, gelingt nicht immer ganz, aber meistens.
Was ist so ein Punkt, wo Sie sagen, da fällt es mir schwer?
Ja, also es ging zum Beispiel bei der Ernährung los, so dieses Ausprobieren, da hat sie mal ausgesehen bei uns, alles war auf dem Boden, das hat so, wie heißt das, Baby-led Weaning heißt es. Es gibt einfach unterschiedliche Sachen heute in dieser bedürfnisorientierten Erziehung und da muss sie manchmal schon mich zurückhalten, aber finde es eigentlich richtig gut, wie sie das macht, also.
Da ist unsere Hörerin Stefanie, die angerufen hat, ist ganz ihrer Meinung. Sie sagt, sie ist Mutter von 2 Kindern, 5 und 6 Jahre. Problematisch wird es, wenn Großeltern miterziehen wollen. Sie als Mutter wünscht sich, dass die Großeltern Menschen sind, die eine Bindung aufbauen wollen. Ja, liebhaben, für sie da sein, präsent sein, sich für sie interessieren. Miterziehen muss nicht sein.
Genau, das möchte ich machen. Und was ich auch ganz schön fand, die Beziehung zu meiner Tochter ist jetzt wieder ganz eng, weil sie hat zum Muttertag eine Karte geschrieben, dass sie erst jetzt merkt, wie verantwortungsvoll und anstrengend auch Erziehung ist und dass sie so froh ist, dass wir ihre Eltern sind. Da muss ich hier wieder heulen, das war so rührend.
Ui, ja. Das ist aber eine wunderschöne Rückmeldung. Ja.
Genau.
Also, das heißt, auf ihre Tochter haben sich nochmal Dinge relativiert, weil sie dann gemerkt hat, wenn man selber in der Rolle des Erziehenden oder der Erziehenden ist, ist es nicht immer so einfach.
Also man wird wieder ein bisschen gütiger den Eltern gegenüber, weil man jetzt schon denkt, die haben das und das vielleicht nicht richtig gemacht, gell? Aber das hat sich jetzt relativiert.
Sehr schön. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf, Frau Bilburger.
Ja, ich bedanke mich auch. Danke. Tschüss.
Tschüss. Ich würde gerne Frau Bühning fragen. Wir haben gerade gehört, ne, Frau Bilburger sagte, sie ist Babyboomer-Generation. Das DZA befragt ja seit mehr als 2 Jahrzehnten im Deutschen Alterssurvey. Das ist eine repräsentative Quer- und Längsschnittstudie im Auftrag des Bundes- und Familienministeriums Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Was können Sie da feststellen? Wie hat sich die Rolle der Großeltern über die vergangenen Jahre auch verändert?
Ja, da hat sich einiges getan. Zum einen ist es so, das Alter bei der Geburt der Kinder steigt ja an und das bedeutet natürlich auch, der Übergang zur Großelternschaft findet in einem zunehmend höheren Alter statt. Gleichzeitig werden Familiengrößen kleiner. Das heißt, heutige Generationen haben auch etwas weniger Enkelkinder als diejenigen, die vor ihnen kamen, was eine Chance sein kann, um eben zu einzelnen Enkelkindern dann noch eine intensivere Beziehung aufzubauen. Was auch eine große Veränderung ist, ist natürlich die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt. Das betrifft die Generation der Mütter, die wieder früher in den Beruf einsteigen, dann auch dankbar sind, wenn Großeltern unterstützen können. Also dass wir hier zum Beispiel sehen, dass Großeltern auch mit dazu beitragen, dass für Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt. Die steigende Frauenerwerbstätigkeit betrifft aber gleichzeitig eben auch die Großelterngeneration, also die Großmütter, die häufiger heutzutage erwerbstätig sind als früher, was eben auch bedeutet, dass Großeltern öfter als früher Enkelbetreuung und Erwerbsarbeit vereinbaren.
Und diese sogenannte Boomer-Generation ist ja eine Generation, für die persönliche Freiheit und Selbstbestimmung unverzichtbar ist und die bestimmt auch nicht dem alten, typischen Bild der Oma im Lehnstuhl entspricht, richtig? Welches neue Bild von Oma und Opa entsteht da gerade?
Ich glaube, das ist ganz divers. Ne? Großeltern sind sehr verschieden. Es gibt ganz aktive Großeltern, die mit den Enkelkindern oder ohne die Enkelkinder sehr unternehmensfreudig sind. Genau, es gibt aber bestimmt auch noch welche, die dem alten Klischee ein Stück weit entsprechen.
Herr Albrecht-Hilter, was sehen Sie? Was sind die neuen Omas und Opas? Was tun die, was früher wahrscheinlich nicht getan worden wäre?
Naja, ich würde schon sagen, dass der Anteil an älteren Menschen vielleicht auch durch die Möglichkeiten, die es heute gibt, wirklich diese Lebensphase der großen Elternschaft aktiver und bewusst leben möchten und darüber auch erstmal mehr Nähe auch zum Eltern, zum Enkelkind aufbauen. Ja, so, das ist schon etwas, was ich auch beobachte, was sich über die Zeit auch verändert hat. Wenn ich mal jetzt meine, also vor 30, 40 Jahren, ja, da waren meine Großeltern mir nah. So, es gab aber jetzt aber nicht dieses Interesse oder auch dieses beteiligt werden wollen oder auch diese Aktivität auch herzustellen, ja, zu sagen, okay, ich mache auch Angebote, ich gehe auch auf die Eltern zu und frage, wobei kann ich helfen, ja, so, und ich bin da auch konkret und biete auch dem Enkelkind etwas an, ja, so, das ist schon etwas, was sich verändert hat und was im Grunde total positiv ist.
Julia Klemm aus Sachsen hat unsere Telefonnummer gewählt. Guten Morgen, Frau Klemm.
Guten Morgen, hallo.
Was ist Ihr Zusammenhang mit Großeltern sein oder Großeltern haben? Oder Eltern haben, die sich um die Kinder kümmern?
Ja, genau. Ich bin Mama von einem Schulanfänger dieses Jahr und habe das große Glück, mit meinen Schwiegereltern zusammenzuleben, die sich ganz herzlich auch mit um unseren Sohn kümmern. Wir leben zusammen im Haus und die sind zum Glück der Ansicht, sie haben ihre eigenen Kinder großgezogen, konnten ihren eigenen Erziehungsstil durchziehen und lassen uns jetzt unseren Erziehungsstil durchziehen, was auch sehr schön ist, und stützen das auch mit. Ne? Also wir haben da intensive Gespräche gehabt, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen, wie unser Kind großgezogen wird. Und die ziehen dann auch wirklich mit und versuchen nicht, ihren Stiefel parallel durchzuziehen. Und da bin ich sehr dankbar dafür.
Gab es da am Anfang, Sie haben gesagt, Sie haben intensive Gespräche geführt, gab es da am Anfang Missverständnisse, wo Sie gesagt haben, lass uns mal sprechen, oder haben Sie das direkt mit Geburt des Kindes sozusagen besprochen?
Wir haben uns sehr zeitig schon Gedanken um die Erziehung unseres Kindes gemacht und wie wir uns das vorstellen und sind da eigentlich immer ich sag mal, im intensiven Wechsel miteinander, wo es ab und zu mal Reibereien gab, das ist tatsächlich eher mit meiner Seite der Familie. Und das hat sich allerdings auch über die Zeit jetzt gegeben. Und da ist jetzt eigentlich eine sehr schöne Einigkeit da. Und es ist eine unheimliche Unterstützung und natürlich für das Kind auch wunderschön, einfach mal rausgehen zu können und zu sagen, ja, Mama und Papa reichen mir jetzt, ich gehe jetzt mal zu Oma und Opa.
Das heißt, dass es dann noch andere, dieses Dorf sozusagen gibt, was dein Kind erzieht.
Ganz genau.
Was bedeutet das für Sie konkret, dass Sie so viel Unterstützung haben? Was bedeutet das für Ihr Leben? Ist das auch eine Sache, dass Sie dadurch Familie und Beruf vereinbaren können? Ist es eine emotionale Stütze auch? Was gibt Ihnen das, dass da Großeltern sind, die sich auch kümmern?
Beides, definitiv, was Sie gesagt haben. Also sowohl meine Berufstätigkeit ist besser möglich durch die Großeltern. Es gibt zwei feste Tage in der Woche, an denen jeweils die Omas zuständig sind bei uns. Und ich eine Spätschicht arbeite in der Apotheke bis 19 Uhr Öffnungszeit. Das ist mit einem kleinen Kind vor allem schwierig. Ansonsten und absolut auch die emotionale Ebene, dass man eben einfach auch mal Zeit hat, selber zu atmen und eben auch einfach mal sagen kann, hey, geh mal rüber zu Oma, Oma braucht gerade einfach einen Moment für sich selber. Es ist anstrengend, wenn man die Doppelbelastung Arbeit und Kind hat. Ich bin lange Zeit auch mit meinem Sohn alleine zu Hause gewesen, weil mein Mann noch studiert hat zu der Zeit und die Woche über nicht zu Hause sein konnte. Und da waren die Großeltern vor allem in dieser Zeit eine Riesenstütze.
Uns hat eine E-Mail erreicht, eine anonyme, die Ihnen total recht gibt sozusagen. Er schreibt, ich bin Vater dreier Kinder und habe die Situation, dass die eine Seite Großeltern in Vergangenheit immer wieder Zeit investiert haben, um uns Eltern zu entlasten und zu unterstützen. Die andere Seite Großeltern hat immer wieder angekündigt zu entlasten, hat aber letztendlich immer wieder die Unterstützung vernachlässigen lassen, weil sie mit ihrer Zeit doch gerne flexibel sein wollten. Beides ist okay, allerdings wünsche ich mir von Großeltern Klarheit und Verlässlichkeit. Wenn Großeltern gerne reisen wollen und ihre Zeit flexibel gestalten möchten, dann sollten sie dies gegenüber ihren Kindern und Enkeln auch ganz klar kommunizieren, damit eine Planbarkeit entstehen kann. Daher bitte ich alle Großeltern, offen und ehrlich zu kommunizieren, was sie bereit sind zu leisten und das dann auch einzuhalten. Ich verstehe, dass Sie das sehr gut abgesprochen haben bei sich und dass es da klare Absprachen gibt, richtig?
Richtig, definitiv. Also diese Klarheit, da gehe ich absolut mit, dass man da offen miteinander umgeht als Eltern und Großeltern, um eben auch einfach eine Stabilität für das Kind darstellen zu können. Ne? Dass das Kind weiß, worauf es sich einlassen kann. Ich habe beispielsweise auch, als er noch im Kindergarten war, meinem Sohn jeden Tag gesagt, von wem er wann abgeholt wird, dass es da keine Überraschungen gibt. Der hat immer sehr sensibel darauf reagiert, wenn das mal anders gewesen wäre. Und diese Vorbereitung auch fürs Kind, dass es sich teilweise auch mehrere Tage im Voraus schon darauf freuen kann, an dem Tag habe ich immer Zeit. Mhm. Das ist sehr, sehr viel wert. Diese Stabilität, wie gesagt, für das Kind, da legt sehr hohen Wert drauf, auch als Mama. Und da gebe ich dem Hörer auf jeden Fall recht. Wenn man als Großeltern seine Zeit haben möchte, das ist absolut legitim. Aber dann auf jeden Fall in klarer Kommunikation.
Frau Klemm, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Wir reden gleich an dieser Stelle weiter zwischen Babysitten und Selbstverwirklichung. Was sind Großeltern bereit zu leisten? Rufen Sie uns gerne noch an, kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder nutzen Sie ganz einfach die DLF-App.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema zwischen Babysitten und Selbstverwirklichung. Was sind Großeltern bereit zu leisten? Dazu können Sie uns noch rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Frau Bühning, wir haben schon sehr viel über das sehr hohe Engagement der Großeltern gehört in dieser Sendung. Sie haben im DZA auch ermittelt, was bedeutet das eigentlich gesamtgesellschaftlich, auch wirtschaftlich? Es gibt ja Rechnungen bei Ihnen, wie viel Euro diesem Engagement entsprechen.
Genau, da kommt man wirklich auf beeindruckende Zahlen. Also unsere Rechnung sieht wie folgt aus. Wir wissen, dass etwa ein Drittel der Großeltern die Enkelkinder betreut und das für durchschnittlich etwas mehr als 10 Stunden die Woche. Und wenn wir das hochrechnen auf die Gesamtbevölkerung, wie viele Stunden das dann ausmacht für alle Großeltern in Deutschland in einem Jahr und wir dann nochmal quasi annehmen, was wäre denn eigentlich, wenn die Großeltern für diese Betreuungszeit, die sie leisten würden, den Mindestlohn bezahlt bekommen würden, dann kommt man wirklich auf einen beachtlichen Beitrag, den die Großeltern da eben auch wirtschaftlich leisten. Das macht etwa 0,6 bis 0,7% des gesamten Bruttoinlandsproduktes aus.
Wie viel ist das ungefähr?
Genau, die Zahl habe ich jetzt gerade nicht parat.
Kein Problem, genau. Rechnen wir uns selber aus. Ja. Was bedeutet das denn konkret für die Eltern?
Ja, für die Eltern sehen wir, dass das eben auch insgesamt eine positive Sache ist. Wir sehen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dadurch erleichtert wird. Das ist ja hier in der Sendung auch schon besprochen worden. Die Großeltern, die einspringen können, wenn Lücken in der Kinderbetreuung entstehen oder eben auch beispielsweise zu späteren Abend- und Abendzeiten Kinderbetreuung benötigt wird. Genau, dass das eine große Unterstützung ist. Und wir sehen auch, dass insgesamt die Zufriedenheit von Eltern höher ist, wenn die Großeltern sich in der Betreuung engagieren. Einmal die Zufriedenheit damit, wie die Kinderbetreuung insgesamt organisiert ist. Und dann eben auch die Zufriedenheit mit der eigenen Freizeitgestaltung. Das hat hier auch eine Anruferin ja schon ein bisschen geschildert, dass das eben dann den Eltern auch mehr Freizeitmöglichkeiten und auch mal Zeit für sich haben ermöglicht, wenn die Großeltern unterstützen.
Und ich habe gelesen, dass es auch viel Forschung dazu gibt, dass tatsächlich das Großelternsein auch das Glücksempfinden sehr steigert. Ist das richtig?
Für die Großeltern? Mhm. Genau, Glücksempfinden haben wir, also beziehungsweise was wir gesehen haben, ist, dass das in der Corona-Pandemie eine Rolle gespielt hat, dass da von Großeltern, die den Kontakt in der Corona-Pandemie zu den Enkelkindern aufrechterhalten hatten, dass die eine größere Lebenszufriedenheit aufwiesen.
Renate Krüger hat uns geschrieben, ihr Großelternthema rührt sehr viel Bewegendes in mir auf. Die Bedeutung der Großeltern für die ganze Familie, bei uns eine Tradition, die sich über die letzten drei Generationen hinzieht. Meine Großeltern waren 1959 aus der DDR geflohen und im Süden Deutschlands gelandet. Meine alleinerziehende Mutter ein Jahr später. Wir Töchter waren da 7 und 5 Jahre alt. Alle Ferien und alle Notzeiten meiner Mutter waren wir bei den Großeltern. Sie waren für meine Mutter ein Rettungsanker in Krankheitszeiten und persönlichen Krisen. Aber was haben wir alles von ihnen gelernt? Schwimmen, Radfahren, Stelzen laufen, Seilhüpfen. Sie waren streng, aber klasse und haben so viel von früher erzählt. Auch meine alleinstehende und noch berufstätige Mutter war für alle ihre Enkelkinder eine tolle Großmutter. Nun bin ich selber Oma von 3 Enkelmädchen in 3 verschiedenen Familien. Je nach Interesse und familiären Bedürfnissen bin ich ihre Omi. Ich höre, was gebraucht wird und gebe, was ich geben kann. Und das genießen sie ganz unterschiedlich. Und ich freue mich, wie sich ihre Persönlichkeiten entwickeln. Und wir haben noch eine anonyme Zuschrift bekommen. Aufgrund der räumlichen Distanz konnten die eigenen Großeltern unserer Hörerin nur eingeschränkt am Leben ihrer Kinder und Enkelkinder teilhaben. Großeltern spielen eine wichtige Rolle für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Der Kontakt zwischen den Generationen fördert Verständnis, Zusammenhalt und soziale Kompetenzen. Und der Vorschlag ist, Menschen ohne eigene Großeltern könnten durch Kontakte zu Seniorinnen und Senioren, beispielsweise in Pflegeeinrichtungen oder der Nachbarschaft von ähnlichen Generationen, übergreifenden Beziehungen profitieren. Herr Albrecht Hilscher, Frau Bünning, es gibt ja sogenannte Leihomas. Ist das zu vergleichen mit richtigen Großeltern? Was wissen Sie darüber? Vielleicht möchten Sie anfangen, Herr Albrecht Hilscher.
Ich würde gar nicht den Vergleich in den Raum stellen, sondern die Frage, gibt es andere ältere Personen, die in eine ähnliche Rolle hineinwachsen können? Und dann würde ich sagen, ja, das gibt es. Ja, also ein Kind kann gut aufwachsen, ohne leibliche Großeltern und ohne auch einen Zugang zu den Großeltern zu haben. Ja, so, das ist manchmal einfach in der Realität so. Und dann ist es für Eltern, die nicht auf diese Möglichkeit zurückgreifen können, aus ganz unterschiedlichen Gründen, tatsächlich eine Möglichkeit, sich über lange Freundschaften, über soziale Projekte, auch andere Personen zu suchen, die in eine ähnliche Rolle und auch in eine ähnliche Bedeutung reinrutschen können. Das geht schon. Oder hineinwachsen können. Das geht.
Frau Bünding, es gibt ja einige Menschen, die keine Enkel haben und auch andere, die keine Großeltern haben. Was ist das für ein Konstrukt mit den Leihomas und Leihopas? Vielleicht können Sie uns darüber ein bisschen erzählen.
Ja, genau. Also grundsätzlich würde ich sagen, gibt es keinen Grund, warum man ohne ein biologisches Band nicht trotzdem eine enge Beziehung aufbauen kann, als Kind zu einem älteren Menschen oder umgekehrt als älterer Mensch zu einem Kind. Genau, also wir sehen zum Beispiel, dass viele Eltern in Familien, die eben nicht die Möglichkeit haben, dass Großeltern in der Betreuung involviert sind, sich das trotzdem wünschen und die dann eben auch gucken können, ob sich nicht eine Alternative findet in der Nachbarschaft, über Freundschaften, über Initiativen. Und auf der anderen Seite natürlich auch genauso Menschen im Großelternalter, die entweder keine Enkelkinder haben oder wo die Enkelkinder zu weit weg sind, als dass mit ihnen so eine Beziehung gelebt werden kann, wie man sich das vielleicht wünscht, natürlich auch auf der Seite die Möglichkeit gibt, mit Familien, mit jungen Kindern in Kontakt zu kommen und zu versuchen, so eine Beziehung ohne biologische Bande aufzubauen.
Gabriele Seuker aus Heidelberg ist in der Leitung. Guten Morgen, Frau Seuker.
Ja, guten Morgen, hallo.
Sind Sie selber Großmutter?
Ja, ich bin Großmutter, fünffache Großmutter von drei Kindern. Und mein Problem in Anführungsstrichen ist, dass wir so weit auseinander wohnen. Heidelberg, Köln und Hamburg, das sind so die Stationen. Mhm. Und die Tatsache, dass ich die Enkelchen sehen kann, die jetzt auch schon 15, 12, 10 und so weiter nach unten sind, da fehlt die einfach die Nähe. Und die kann nur überwunden werden, indem man mal hinfährt oder dass sie herkommen. Und das sind immer relativ große Zeiträume dazwischen. Und
das heißt, wie schaffen Sie das in der, Entschuldigung, das bedauern Sie. Mhm.
Ja, und das bedauere ich sehr, dass wir uns so wenig sehen und auch spüren können, einfach auch körperlich spüren können. Und das klingt vielleicht etwas egoistisch, aber das fehlt mir und das fehlt auch meinem Mann doch immer wieder. Und das spüren wir dann immer wieder, wenn sie wieder weg sind. Es ist so eine große Distanz dann auf einmal wieder da. Und man kann nicht einfach mal um die Ecke gehen und fragen, kann ich euch was helfen und was möchtet ihr gerne essen, was habt ihr gerne... Was machen wir zusammen am Wochenende oder so? Und das bedauere ich, muss ich sagen. Obwohl ich, als ich selber Großmutter wurde, da war ich Anfang 40, Ende 30, Anfang 40, da habe ich immer noch gedacht, oh Gott, wie schaffe ich das? Das kriege ich nie hin. Ich bin ja selber noch nicht fertig mit allem. Wie jetzt? Und aber dadurch, dass dann diese Entfernungen eingetreten sind, habe ich gemerkt, weil die Kinder eben weggezogen sind, Studium und Ausbildung und so weiter, wie sehr sie mir fehlen, wie sehr mir auch die Kinder fehlen. Einfach der Austausch, der jetzt nicht nur immer über Telefon oder andere Medien geht.
Ja, das wäre meine Frage. Wie versuchen Sie das auszugleichen? Also wie nehmen Sie Kontakt auf? Was probieren Sie da?
Meistens mit Telefon, ne? Also das ist das Häufigste. Ich habe auch kein Smartphone, also ich habe ein ganz einfaches Handy und versuche da den Kontakt schon zu halten. Und ich habe auch, weil jetzt das Thema Patenoma kam, ich war auch jetzt ein paar Jahre Patenoma eines Jungen hier aus bei mir in der Nähe aus dem Stadtviertel. Und Erik, ein halbfinnischer Junge, der von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde und den ich über einen Seniorenkreis dann kennengelernt habe. Und das war ein großes Glück, muss ich sagen. Der ist jetzt inzwischen ein 18-jähriger junger Mann und studiert Bergbau. Und das habe ich so aus einer gewissen, aber Nähe, Entfernung mitbekommen. Und daran erinnere ich mich sehr gerne. Aber es war schon ein Unterschied jetzt zu den ganz eigenen Enkeln, sage ich mal. Einfach, dass mal jemand auf dem Schoß sitzt und mit einem schmust. Einfach so sowas ganz Normales, was mir fehlt und was mir auch gefehlt hat. Mhm. Aber ich möchte mich nicht beschweren. Ich will nicht jammern und nichts, sondern ich bin glücklich, dass es denen gut geht, dass sie gesund sind und dass sie in diesen schwierigen Zeiten auch wenn es auch nur ein verbaler Rückhalt ist, den man dann immer wieder geben kann auf Fragen und auf, das ist ja auch sehr wichtig.
Und was für ein Glück auch, dass Sie da als Leihoma waren für Sie, aber auch für die Mutter und auch für den jetzt mittlerweile fast erwachsenen jungen Mann, dass sie das getan haben. Ich würde gern, Sie sind ja nicht die Einzige, wo die Kinder und die Enkelkinder nicht in der unmittelbaren Nähe wohnen. Das ist ja heutzutage eigentlich auch normal. Und das würde ich gerne nochmal rüberwerfen zu Herrn Albrecht Tiltscher. Was sind Möglichkeiten, auch eine Distanz zu überbrücken und trotzdem eine Nähe entstehen zu lassen?
Ja, genau.
Herr Albrecht Tiltscher oder Frau Bünning.
Wir können ja mal gucken, was wir da so finden. Ja, also im Umkehreffekt kann man sagen, dass es Enkelkindern gelingt, auch bei wenig Kontakt gut eine gute Beziehung zu halten. Ja, das, da überträgt sich etwas. Ja, das ist schon mal so, dass es trotzdem eben möglich sein kann, wenn man dann aufeinander trifft, auch sehr viel Nähe und auch sehr viel Zuneigung zu erfahren. Ja, in der Tat ist es so ein bisschen die Frage, digital, also digitale Möglichkeiten, Videocalls, ja, so, da würde ich jetzt niemandem sagen, sie müssen das machen. Es ist nochmal eine weitere Form, um sich auch zu sehen. Ja, so ein Kind kann mit dem iPad durch das Kinderzimmer laufen und durch das Haus laufen und kann dann der Großmutter oder dem Großvater begeistert zeigen, was so alles neu oder anders ist. Ja, und in der Tat für ältere Menschen, wenn sie dazu einen Zugang haben, kann das auch eine Möglichkeit sein, auch mehr teilzuhaben. Ja. Ich würde immer sagen, wenn Großeltern sich fragen, ob sie näher ranziehen sollten, das ist eine Frage, die sie sich stellen dürfen. Es ist halt ein Wagnis drin, ja. Kinder werden älter. Und dann bin ich halt an einem Ort und kenne den vielleicht nicht gut und dann bin ich auf mich zurückgeworfen. Genau. Ja, da ist tatsächlich so ein, und dann würde ich schon sagen, das muss sehr gut überlegt sein. Nur, also wenn Sie sich das vorstellen könnten, dann wäre vielleicht so ein Tablet eine Möglichkeit, weil eben Kinder das sehr spielerisch nutzen können und sie vielleicht das eine oder andere nochmal erleben können, was sie so, also am Telefon einfach nicht sehen.
Frau Sorter.
Ja, das ist richtig. Und aber das habe ich, dieses Umzugsproblem haben wir auch schon erörtert. Also eventuell da in die Nähe zu ziehen und so. Aber das ist für mich eine Hemmschwelle, weil ich mir der Gefahren bewusst sind, die damit verbunden sind, sowohl für mich oder für uns, als auch für Kinder und Enkelkinder. So dass man dann sich gegenseitig auf den Wecker fällt, das würde ich auf keinen Fall wollen. Ne? Also und da die richtige Entscheidung zu treffen, ist auch schwierig. Auch die wird aber immer schwierig, je älter man wird. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch immer mal als eine Frage auftauchen.
Ich finde es gut, dass Sie sich dieser Situation so auch so bewusst waren oder sind. In der Tat, da ist ein Wagnis drin so und es mag tatsächlich sein, dass es manchmal einfacher ist, in diesem Zwiespalt eine gewisse Form von Distanz zu halten. Insbesondere dann, wenn man ihm nicht genau weiß, wie geht es dann weiter, wenn die irgendwann einen nicht mehr so viel brauchen. Ja, so.
Ja, gut. Ja, vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Frau Sorker, dass Sie angerufen haben. Ich würde gerne noch zitieren Silke Stadtaus, die ist ähnlich, hat das, die Kinder auch nicht, Enkelkinder auch nicht in der Nähe wohnen. Sie schreibt, wenn ich gewusst hätte, wie schön es mit Enkelkindern ist, dann hätte ich gleich welche bekommen. Wir haben 7 Enkelkinder zwischen 17 Jahren und 9 Monaten, wunderbare Kinder, die ihren eigenen Weg gehen und finden. Leider sind 4 von ihnen in anderen Städten groß geworden. Da haben wir die gemeinsame Zeit genossen, wenn sie mal da waren. Von morgens bis abends und manchmal auch von abends bis morgens intensiv, aber eben selten. Allerdings halten wir uns an einen guten Rat für Großeltern. Aus der Erziehung halten wir uns möglichst komplett raus und unterstützen dort, wo unsere Hilfe gewünscht ist. Manchmal müssen wir dabei auch etwas schlucken, aber wir genießen einfach die schönen Seiten des Großelternseins. Und dazu passt die Mail, die uns Agiri Parashaki Schauer geschrieben hat. Sie schreibt, ich empfinde es als widersprüchlich und ehrlich gesagt auch ziemlich egoistisch, wenn man von Großeltern viel Zeit, Nähe, Unterstützung und eine enge Bindung zu den Enkelkindern erwartet, gleichzeitig aber jede Form von Miterziehung ablehnt. Denn wie soll das in der Realität funktionieren? Großeltern erziehen nicht im Sinne einer Konkurrenz zu den Eltern, aber sie prägen ein Kind automatisch mit, wenn sie regelmäßig Zeit mit ihm verbringen. Sie werden zu wichtigen Bezugspersonen, zu Menschen, an die sich das Kind wendet, denen es vertraut, von denen es ebenfalls Regeln, Werte und Grenzen erfährt. Das lässt sich gar nicht vollständig voneinander trennen. Ich selbst habe ein 21 Monate altes Kind und bin sehr froh und dankbar, dass meine Mutter und meine Schwiegereltern uns unterstützen und unsere Tochter lieben. Unsere Tochter liebt sie ebenfalls sehr. Für mich ist diese Beziehung etwas unglaublich Wertvolles. Ganz kurz, Herr Albrecht Hilscher, weil schon die nächste Hörerin der Leitung wartet, dieser schmale Grat zwischen Dasein, Nichterziehen, wie funktioniert das?
Ja, es gibt einen Unterschied für mich zwischen Erziehen und Beziehung. Ja, so. Und ich würde nur auch betonen, dass so ein Nicht-Einmischungsgebot von Großeltern wirklich wichtig ist. Ja, sie haben ja halt auch keinen Erziehungsauftrag. Ja, so. Und solange es nicht notwendig ist, sich hinzusetzen, weil die Betreuungszeit sehr hoch ist,
ist es auch so, dass sich Großeltern auch in diesem Verhältnis etwas freier fühlen können und darüber auch nochmal etwas etablieren können, was in der Beziehung zwischen Eltern und Kind einfach so nicht möglich ist. Ja? Und ich würde sogar sagen, dass Großeltern dürfen durchaus mit Nachdruck auch sagen, was ihnen nicht gefällt, solange sie keine Erwartungen an die Kinder richten, also an die Eltern richten. Mhm. Ja? So, weil Eltern sind auch häufig auf der Suche, machen häufig einen Spagat, haben häufig auch ein schlechtes Gewissen, weil wenn mal nicht so viel Zeit da ist, wie sie sich eigentlich wünschen für das Kind. Und wenn dann noch sehr viel Druck entsteht oder eben auch so dieses im Raum steht, wir machen etwas falsch, dann kann das Eltern tatsächlich eher verunsichern und nicht unterstützen. Und dann gibt es am Ende trotz aller Auseinandersetzungen einfach auch kein gutes Ende, weil es die Familie in sich schwächt. So würde ich das sagen.
Prima, danke Ihnen. Ralf Techritz hat nochmal kommentiert per Mail das Thema Wunschgroßeltern. Wir haben seit 12 Jahren eine solche Konstellation, die allerdings hier in Nürnberg als Wunschgroßeltern bezeichnet werden. Die Situation passt sehr gut bei uns. Die Wunschgroßeltern sind voll in unsere Familie integriert, waren mit den Kindern im Urlaub, gehen ins Kino und besuchen Sportveranstaltungen der Wunschenkel. Wir sind eine Familie geworden. Die Chemie passt super. Es kann also doch funktionieren. Das sei allen Skeptikern gesagt. Ute Herrmann aus Leipzig ist die letzte Hörerin wahrscheinlich, die wir in der Sendung haben. Guten Morgen, Frau Herrmann.
Guten Morgen.
Was ist das, was Sie gerne einbringen möchten?
Also ich möchte gerne einbringen, ich bin 83 Jahre alt. Wir sind 61 Jahre verheiratet und sind beide mit Großeltern groß geworden. Die gehörten in die Familie rein. Als wir dann selber Kinder hatten, 2 Jungs, konnten wir unsere Kinder immer bei einer Oma abliefern. Mhm. Also es war wirklich so, ich habe kaum Arbeitszeit eingebüßt. Ich bin voll arbeiten gegangen, mein Mann auch. Und so, dass wir nie das Problem hatten, die Kinder sind gerne zu Oma gegangen, die sind aber auch gerne wieder mit zu uns nach Hause gefahren. Und jetzt haben wir haben selber 5 Enkel und 5 Urenkel.
5 Urenkel schon?
5 Urenkel schon, ja.
Und wie können Sie sich da einbringen?
Wir können uns nicht mehr mit Betreuung, das war die älteste Urenkelin ist 13, die war auch in Ferien bei uns hier. Wir wohnen wieder in Sachsen, sie wohnen alle in Baden-Württemberg. Aber wir treffen uns jeden Sonntag am Bildschirm. Das haben unsere Enkelsöhne eingerichtet, sodass wir immer mit einbezogen werden in die Enkelkinder oder in die Urenkelkinder. Natürlich ist es, wenn wir uns lange nicht gesehen oder gehört haben, dann winken sie am Bildschirm, aber wir haben wieder eine Woche Urlaub zusammen gemacht, was wir jedes Jahr mit jedem Enkel gemacht haben. Und das empfinden wir als so schön. Natürlich, nach 14 Tagen Enkel, sagt man dann auch wieder, jetzt müssen wir mal wieder ein paar Tage Ruhe haben.
Das ist ja das Schöne am Großelternsein, dass man das tun kann.
Genau, und dass man hinterher alles wieder in Ordnung machen kann im Garten. Der eine Urenkel am liebsten mit dem Opa draußen im Garten würgen und Bäume pflanzen und Sträucher pflanzen. Und da will er immer mit den Gießkannen durch die Gegend rennen. Also wir genießen das und ich empfinde das als schön. Und ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, wir sind ja nur im 83 und ich kann mit wirklich erfüllten auf mein Leben zurückschauen.
Das ist ganz wunderbar.
Und wir sind wirklich, und die Enkelsöhne rufen ab und zu mal den Opa an, gerade wenn es um irgendwelche fachlichen oder auch politischen Fragen geht. Was hast du für eine Meinung? Ja, die machen ihr Ding. Ich meine, sie haben auch ihre Probleme und wie die Zeit problemvoll jetzt ist, die wir gemeinsam meistern müssen, um da gut durchzukommen.
Und was ich so schön finde, wenn Sie erzählen, ist, dass Sie ja auch ganz anderes Wissen nochmal an die Kinder und Enkel und Urenkel weitergeben können.
Genau,
was man im Garten eigentlich macht, was Tricks sind.
Genau. Mein Mann hatte ein Stückchen Kartoffelfeld angelegt, also 20 Quadratmeter. Die waren jetzt da und haben gesehen, dass die Kartoffeln geerntet werden. Wir haben Bilder gemacht, auf allen Vieren krabbeln die Kerle rum und freuen sich über jede Kartoffel, die sie gefunden haben, dass die eben nicht im Kaufland im Beutel gibt.
Sondern dass die wirklich aus der Erde kommen.
Doch, genau.
Vielen, ja.
Also ich bin rundherum glücklich. Ich sage manchmal zu meinem Mann, halt dich zurück. Aber letzten Endes machen sie auch das gilt bei der Oma. Da werden Hausschuhe angezogen. Mhm. Und das funktioniert. Die suchen, wenn sie kommen, suchen sich ihre Hausschuhe hier raus. Und unsere Enkelsöhne, also das müssen wir wirklich sagen, sind sehr bedacht und da sind wir ganz sehr dankbar.
Wunderbar. Vielen Dank, Frau Herrmann, dass Sie uns zum Schluss noch dieses wunderbare Beispiel gegeben haben. Danke. Ja.
Also man kann alt werden und trotzdem noch alles mitmachen für eine gewisse Zeit.
Das haben wir rausgehört. Danke Ihnen.
Alles klar, vielen Dank.
Ich würde gerne, tschüss, ich würde gerne noch zwei Hörerzuschriften rasch zitieren. Und zwar Martin Hansis schreibt, ich war ein begeisterter Papa für unsere drei Söhne und bin ein begeisterter Opa für die 7 Enkel, die meisten zwischen 8 und 12 Jahren alt. Wir sehen uns 1 bis 2 Mal im Monat. Als Opa habe ich nach meinem Erleben 3 besondere Funktionen. Die Enkel, vor allem wenn sie älter werden, finden im Opa eine Anlaufstelle, bei der man sich auch mal ganz vorsichtig über die Eltern beklagen kann. Der Opa ist dabei gleichzeitig verständnisvoll, dennoch fraglos loyal gegenüber den Eltern. Die älter werdenden Enkel nagen schon manchmal an eigenen Unzulänglichkeiten. Der Opa ist dann die Institution, die vieles erklärt und dabei alles verzeiht. Mit dem Opa zusammen können die Enkel üben, wie und wie weit man geltende Regeln sozialverträglich verletzen kann. Zum Beispiel schlimme Wörter, Essmanieren und so weiter. Dieses sozialverträgliche Ausloten der Grenzen der Regeln ist eine eigene Kunst, die meines Erachtens ganz wichtig zur Reifung beiträgt. Die Eltern können das nicht einüben, sie sind für die Einhaltung der Regeln zuständig. Der Opa kann und darf das wohl, meist augenzwinkernd. Und Herr Schuh hat uns noch geschrieben, er hat gesagt, er hat die Erfahrung gemacht und sieht das auch im Freundeskreis. Ab circa 10 Jahren entfernen sich die Enkel von den Großeltern. Das ist auch gut so. Seine Enkel sind mittlerweile 18 und 20 Jahre alt. Ihn macht das zwar sentimental, aber vielleicht kommen sie ja wieder. Zwischen Babysitten und Selbstverwirklichung, was sind Großeltern bereit zu leisten? Das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gästen, bei Dr. Mareike Bünning, kommissarische stellvertretende Leiterin des Deutschen Zentrums für Altersfragen, und bei Bernd Albrecht Hilscher, Psychologe und Leiter der Erziehungsberatungsstelle Lüneburg. Herzlichen Dank Ihnen beiden.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Und wir danken besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre vielen Anrufe und Mails. Wir werten gleich nochmal alles in der Redaktion aus. Wenn Sie die heutige Sendung nochmal hören möchten, dann finden Sie sie wie immer in der Deutschlandfunk-App. In der kommenden Woche widmet sich meine Kollegin Brigitte Baetz dem Thema Echt jetzt? Vertrauen in Zeiten von Lügen und Fake News stehen dann im Mittelpunkt. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Ich wünsche Ihnen einen schönen, entspannten Tag.
Die Lebenszeit zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/Lebenszeit. Auch als Podcast. Deutschlandfunk.